Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Gehört ihr vielleicht, wie ich, zu den Menschen, für die Zahlen Farben haben? Also für mich ist die 2 zum Beispiel blau, die 3 gelb und die 4 braun. Für manche Menschen haben Zahlen Farben, für andere ist das eine völlig unsinnige Idee, denn Zahlen und Farben, das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Kategorien, die nichts miteinander zu tun haben.
Es gibt keine 2 Personen, deren Gehirn sich gleicht. Das ist eigentlich die Grundlage für Neurodiversität. Wenn Neurodiversität ignoriert wird, dann haben wir viele Probleme. Das gilt für Menschen mit LRS, für Menschen im Autismus-Spektrum, für Menschen mit ADHS, für Menschen mit Dyskalkulie, für Menschen mit Trisomie 21. Immer stellen wir fest, dass wir keine Lernbehinderung oder keine geistigen Behinderungen vorfinden, sondern dass wir Menschen haben, die einen anderen Bezug zur Welt herstellen. Unsere Gesellschaft ist eben so, dass Menschen ja sehr unterschiedlich denken.
Darum geht es heute bei uns im Hörsaal, um Neurodiversität. Das ist einerseits natürlich ganz großartig. Ich finde es irgendwie wunderschön, dass es diese Vielfalt gibt an Denkweisen, an Gefühlsstrukturen, an Arten, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Aber in der Praxis, in unserem Alltagsleben, sieht das natürlich meistens leider nicht so rosarot aus. Denn viele unserer gesellschaftlichen Institutionen, allen voran Schulen und Bildungseinrichtungen, die orientieren sich vor allem an einer Gruppe von Menschen, nämlich an denen, die manchmal neurotypisch genannt werden. Wobei, das will ich auch gleich sagen, im Laufe des Vortrags wird schnell klar, es gibt so eine einheitliche Gruppe von neurotypischen Menschen eigentlich gar nicht. Und deshalb, weil wir eben alle anders denken und lernen, brauchen wir mehr Diversität beim Lernen, mehr Offenheit für unterschiedliche Lernwege. Das sagt unser heutiger Redner, André Frank Zimpel. Er ist Psychologe und Erziehungswissenschaftler und er leitet das Zentrum für Neurodiversitätsforschung in Hamburg-Eppendorf. Sein Vortrag hat den Titel Neurodiversität – anders, aber doch richtig im Kopf. Er hat diesen Vortrag am 3. April 2023 gehalten im Dialoghaus Hamburg im Rahmen der Vorlesung für alle der Universität Hamburg.
Was ist mein Grundgedanke? Mein Grundgedanke besteht darin, dass ich Ihnen zeigen will, dass menschliche Gehirne so verschieden sind wie Schneeflocken. Die sehen von Weitem alle gleich aus. Aber wenn man sie sich von nah betrachtet, wird man feststellen, kein Gehirn gleicht dem anderen. Übrigens, ganz schnell, wenn wir gerade bei dem Thema sind, im Anatomiesaal sieht man auch keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen. Also niemand kann am Gehirn erkennen, ob dieses Gehirn mal einem Mann oder einer Frau gehört hat, wenn es im Anatomiesaal liegt. Ich finde, das ist auch nochmal eine wichtige Feststellung. Und deshalb können wir auch viele Dinge eben ohne, also in wissenschaftlichen Publikationen muss man oft das Geschlecht angeben der Person, die man untersucht hat. Das finde ich beim Thema der Neurodiversität eigentlich völlig unnötig, weil diese Dinge eigentlich geschlechtsunabhängig sind. Wir haben, wissen alle, ein Geschlechtschromosom oder eigentlich 2, also 2 X-Chromosome oder ein X- und ein Y-Chromosom. Aber man könnte es reduzieren auf X und Y, ja, als solches. Das hat also wenig Auswirkungen. Unsere Hautfarbe wird nur von 5 Genen bestimmt. Das ist sehr wenig. Die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Menschen die gleiche Hautfarbe haben, ist sehr hoch. Unsere Körpergröße wird dagegen schon von 1000 Genen geregelt. Das ist schon ein viel größerer Unterschied. 2 Menschen zu finden, die genau gleich groß sind, das ist schon sehr schwierig. Aber unser zentrales Nervensystem wird von 10.000 bekannten Genen reguliert. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es unmöglich ist, dass auch Zwillinge das gleiche Gehirn haben. Also jeder Mensch hat ein anderes Gehirn. Dazu kommt noch, dass es ein sehr soziales Organ ist und sehr stark von Umwelteinflüssen auch geprägt wird. Insofern können wir mit wissenschaftlicher Sicherheit sagen, es gibt keine 2 Personen, deren Gehirn sich gleicht. Ja, und das ist eigentlich die Grundlage für Neurodiversität. Und was das bedeutet, darüber möchte ich heute reden. Und ich möchte aber auch zeigen, dass Neurodiversität unsere Gesellschaft oft überfordert. Und hauptsächlich natürlich die Menschen, die es betrifft, aber auch die Umgebung, wenn Neurodiversität nicht erkannt wird und nicht verstanden wird. Ich kann ja mal anfangen. Oft wissen Menschen, die im Spektrum der Neurodiversität sind, man muss immer sagen, die kennen nichts anderes. Es ist auch schlecht, sie zu fragen, was ist bei dir anders? Die würden sagen, bei mir ist alles immer gleich. Ja? Ich kann Ihnen das vielleicht mal illustrieren an einem ganz einfachen Beispiel. Weiß jemand, welche Farbe die Zahl 5 hat? Zufällig? Einfach mal dazwischen rufen. Blau habe ich gehört.
Weiß.
Weiß. Noch jemand? Die meisten finden die Frage unsinnig, oder? Also mir hat mal jemand gesagt, bunt, und hat gesagt, weil man auf eine unsinnige Frage nur eine unsinnige Antwort weiß. Aber zwei Personen haben die Farbe genannt. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese beiden Personen SynästhetikerInnen sind. Das könnte sein. Das wissen Sie vielleicht gar nicht. Ich wusste das, bis ich 40 war, nicht, weil ich dachte, das haben alle Menschen so. Alle Menschen sehen Buchstaben und Zahlen in Farben. Ja? Ich dachte, das ist so. Das ist nur eine Person von 1000, sieht das so. Und hier sind 3 in dem Raum. Das ist also statistisch schon nicht schlecht. Und es kommt noch ein Zufall dazu. Meistens sehen alle die Zahl 5 in einer anderen Farbe. Also alle SynästhetikerInnen haben andere Farben, aber wir haben die gleiche. Sie sehen auch blau, wie ich. Ja, für mich ist die 5 auch blau. Für manche rot, für manche weiß. Ich will nur sagen, solche Dinge wissen wir oft nicht. Ja, wir wissen wenig über Neurodiversität, weil wir es nicht anders kennen. Weil es gibt kein Labor, was Ihr Bewusstsein mal in ein anderes Gehirn schlüpfen lassen kann, dass Sie mal erleben, wie ist es, ein anderes Gehirn zu haben und dann wieder zurück in Ihr eigenes, dann würden Sie sagen, ah, das ist anders. Und dann bräuchte man auch ein Standardgehirn, in das Sie reingehen. Und ich will heute gerade beweisen, warum es das nicht geben kann. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe meine Doktorarbeit, das ist schon sehr, sehr lange her, geschrieben zum Thema geometrische Wahrnehmung von Kindern in Förderschulen. Also wir haben festgestellt, dass also Geometrie gilt für alle gleich, aber das stimmt nicht. Es gibt zum Beispiel Menschen im Williams-Beuren-Syndrom, für die gibt es kein Links und Rechts zum Beispiel. Die können das Wort lernen, die Bedeutung, aber ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, die hat, wenn sie Schuhe angezogen hat, erstmal probiert, ob es drückt. Und wenn es gedrückt hat, hat sie sie gewechselt. Aber linker Schuh, rechter Schuh machte keinen Sinn. Oder die Zahl 32 und die Zahl 23 waren für sie nicht unterschiedlich. Ne? Das können wir uns schwer vorstellen, aber dann ist natürlich Mathematik lernen nicht so einfach. Ja, weil wir ja gerade dieses Stellensystem voraussetzen. Das ist eine Besonderheit beim Williams-Beuren-Syndrom. Dafür können die musikalische Unterschiede viel besser wahrnehmen als wir. Die können Melodien sich viel besser einprägen. Also es gibt eine hohe Neurodiversität auch in Förderschulen, die oft gar nicht erkannt ist. Sie werden dann so zusammengefasst unter Lernbehinderung oder geistiger Behinderung. Und die Kinder dabei, und das zeigt unsere Forschung, sind es Aufmerksamkeitsbesonderheiten. Also meine erste Begegnung war während der Promotion, wie gesagt, ich habe gerade geometrische Begriffe untersucht bei FörderschülerInnen. Und die Schulleiterin sagte, ja wunderbar, Sie befassen sich mit Mathe, das passt. Bei uns ist gerade eine Lehrerin erkrankt, da ist die Klasse, die machen gerade Divisionsaufgaben, können Sie da nicht mal vertreten. Und ich war natürlich völlig überrumpelt. Und dann sah man so Kinder mit leuchtenden Augen vor sich in der Klasse. Ich habe noch gefragt, was gerade dran ist, hat die gesagt, Bankrechnen. Ich dachte, irgendwas mit Kontoauszügen und so. Nee, das ist anders. Das ist, wer die Lösung zuerst hat. Eine Aufgabe darf eine Bank nach vorne rutschen. Ne? Und das lief auch wunderbar. Die waren alle begeistert. Ich hatte meine Aufgabenzettel und ich rief um meine Aufgabe. Und dann brüllten die und dann sagte ich, ja, richtig, und Bank weiter. Bis ich dann die Aufgabe stellte, 60 geteilt durch 4. Und da strahlte mich ein Schüler an und sagte 14. Muss man dazu sagen, jedenfalls geht es mir so, wenn ich so eine Klasse vor mir habe, dann ist meine ganze Aufmerksamkeit eigentlich schon voll. Dann noch Kopfrechnen, das ist ganz schön anstrengend. Na, und ich war mir auch nicht so ganz sicher. Also ich hatte das Gefühl, das Ergebnis stimmt nicht. Irgendeine Intuition sagte mir. Aber ich hatte auch das Gefühl, wenn ich jetzt sage falsch, dann bricht die ganze gute Laune zusammen, die ich gerade hatte. Es war gerade so viel Fröhlichkeit. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Und da gibt es dann so, früher hätte man gesagt, falsch setzen, und heute sagt das auch niemand mehr in Schulen, achten Sie mal drauf. Die gucken dann in der Klasse rum und sagen, hat jemand etwas anderes? Ne? Das ist für das Kind genauso verletzend, davon abgesehen, als würde man sagen, falsch setzen. Also ein besserer Trick ist zu sagen, wie bist du darauf gekommen, auf das Ergebnis? Dann kann man auch nochmal nachrechnen und hat ein bisschen Zeit. Und, ja, und da war die Antwort von dem Schüler, ich habe gerechnet, 10 geteilt durch 4 ist gleich 2 Rest 2. Dann muss ich das Ganze mal 6 nehmen. 6 mal 2 ergibt 12. Dann habe ich den Rest, der ist auch 6 mal da. 2 mal 6 ergibt 12. Aber da der Rest immer gleich ist, muss ich 12 durch 6 rechnen, erhalte 2. Und 12 plus 2 ergibt 14. Ja, das klang so überzeugend. Ich hatte dann auch noch ein Lösungsheft dabei und da stand zwar was anderes, aber es gibt auch Druckfehler in Lösungsheften, da muss man aufpassen. Also nochmal Zeit gewinnen, habe ich ihn gefragt, was siehst du denn, wenn du rechnest? Und da sagte er, ich sehe 6 Männer am Tisch sitzen, die ihre Hände auf den Tisch packen. Und jetzt wurde mir klar, was er gemacht hat. Er hat also die 60 wirklich gesehen, 6 Männer gesehen, die ihre Hände, die Finger. Der hat also wirklich sich eine 60 vorgestellt und ist dann gedanklich von Person zu Person gelaufen und hat immer 10 geteilt durch 4 gerechnet. Und dann saßen die alle so da. 2 Rest 2. Ja, so, und jetzt hat er richtig gerechnet. 2 mal 6 ergibt 12. Alles super. Ja, stimmt ja. Auch den Rest mal 6 ergibt auch 12, in Ordnung. Jetzt hätte er aber, weil es ja eine Divisionsaufgabe durch 4, den Rest noch durch 4 rechnen müssen. Dann hätte er 3 erhalten und 12 plus 3 hätte 15 ergeben, stimmt mit dem Buch überein, also mit dem Lösungsheft. Aber das Problem ist, dass er natürlich die ganze Zeit sich sagen musste, das ist nicht 4, sondern 2 Rest 2 in seinem Bild. Und das kostet sehr viel Kraft. Er hat die 4 unterdrückt und darum hat er den Rest durch 6 gerechnet. Das heißt also, das ist eigentlich ein Zeichen für eine mathematische Hochbegabung. Das war ein Schüler in der Förderschule, der konnte sich 60 vorstellen. Der hatte Bilder, wenn er rechnet. Ja? Und wir haben Untersuchungen an Hochbegabten durchgeführt und festgestellt, der Unterschied zu neurotypischen Schülern besteht darin, dass sie auch noch zusätzlich ein Bild sehen von dem, was sie rechnen. Es gibt noch etwas anderes, was dazu kommt. Viele Kinder haben sich so angestrengt wie dieser Schüler und haben gehört, hat jemand etwas anderes. Die verlieren dann die Lust, weil das strengt an. Ja, man braucht also Menschen an seiner Seite, die einem sagen, Wahnsinn, wie du das machst, dass du dir eine 60 vorstellen kannst. Ja? Also ich für meinen Teil, ich bin ja Synästhetiker, haben wir ja schon festgestellt, also ich sehe eine graue 60, auf die eine grüne 4 trifft. Und dann zerfällt die 60 in eine hellgrüne 40 und eine goldene 20. Ich kann niemandem erklären, warum. Und dann dann zerfällt die 40 in eine helle 10 und die goldene 20 in, haben Sie schon gehört, 5 ist bei mir blau, in die blaue 5. Und das ergibt eine hellblaue 15. Das hat mit Mathematik nichts zu tun, was ich sehe. Ja, aber das Interessante ist, beim Rechnen sieht jede Person etwas anderes. Manche sehen gar nichts, also das gibt's auch. Wir können ja mal folgenden Versuch machen. Stellen Sie sich mal einen glasklaren Gletschersee in den Alpen vor. Haben Sie das Bild? Die meisten haben das. Es gibt Menschen, die haben eine Aphantasia, das ist also, die sehen kein Bild. Die können sich zwar erinnern, wenn sie an so einem Gletschersee waren, aber diese Vorstellung funktioniert nicht. Oder ich sage Ihnen, stellen Sie sich eine Insel mit weißem Strand und Palmen in der Südsee vor. Haben die meisten ein Bild, aber nicht alle. Es gibt Menschen, die haben kein Bild. Ja, und jetzt kann man sich wieder vorstellen, wenn ich 2 SchülerInnen neben mir habe, einen mit Aphantasia, einer, der bilddenkend ist, dann ist mein Mathematikunterricht immer falsch. Entweder für die SchülerInnen mit Aphantasia, da darf ich nicht mit Bildern kommen, da muss ich sprachliche Algorithmen liefern. Und für das andere Kind, was Bilder sieht, da muss ich einen sehr bildhaften Unterricht liefern. Ja? Und was wir haben, ist viele frustrierte Menschen mit Mathematik. Ich sehe das an den Studierenden. Es gibt so eine Faustregel, eine Formel an der Tafel, halber Hörsaal. Ja, und noch eine Formel, Viertelhörsaal, weil viele eben erlebt haben, dass Mathematik als Intelligenztest missbraucht wird in der Schule und nicht gefragt wird, wie kommen die SchülerInnen zur Mathematik, weil Neurodiversität da keine Rolle spielt. Na, man serviert sozusagen eine Methode, die zufällig bei einigen wunderbar funktioniert und der Rest muss irgendwie sehen, wie er sich durchschlängelt. Ja, das ist unsere Situation in Schulen und das machen sich viele nicht klar. Ja, bei Synästhesie kann es sein, dass eine Lösung so doof aussieht, dass man die nicht aufschreiben will, weil es farblich nicht passt. Ja, später unterdrückt man das vielleicht als Erwachsener, aber das spielt eine Rolle. Ne? Und wenn das nicht berücksichtigt wird, wenn Neurodiversität ignoriert wird, dann haben wir eben viele Probleme. Das gilt für Menschen mit LRS, für Menschen im Autismus-Spektrum, für Menschen mit ADHS, für Menschen mit Dyskalkulie, für Menschen mit Narkolepsie, hatte ich schon genannt, für viele andere Syndrome, für Menschen mit Trisomie 21, wo wir eine große Studie durchgeführt haben. Also immer stellen wir fest, dass wir keine Lernbehinderung oder keine geistigen Behinderungen vorfinden, sondern dass wir Menschen haben, die einen anderen Bezug zur Welt herstellen. Aber sie wissen das nicht, die können auch gar nicht protestieren, weil ihnen wird alles so serviert, wie es sich gehört. Und sie können damit nichts anfangen. Und dann ist eben Pech. Ja? Und die Menschen denken dann, gut, das kann ich nicht. Ja? Und wenn ich denke, dass ich etwas nicht kann, dann befasse ich mich damit nicht. Und wenn ich, was die Begabungsforschung zeigt, wenn ich irgendwas richtig gut können soll, dann muss ich mich 3 Stunden täglich 10 Jahre damit beschäftigen. Also wenn Sie irgendwas richtig gut können wollen, Cello spielen, gärtnern, kochen, was auch immer, sollten Sie 3 Stunden täglich sich damit befassen. Stricken, Instrument hatte ich schon gesagt, Ölgemälde herstellen, alles. So, und wenn ich aber von Anfang an erlebe, nee, ich komme nicht zum Ziel oder ich kann das nicht, dann kann ich auch keine Begabung entwickeln. Ja? Und das ist unsere Situation in der Gesellschaft. Wir verlieren unglaublich viele Menschen. Nun werden Sie sagen, ja, wie kann der sowas behaupten? Also wir forschen richtig. Ich leite das Zentrum für Neurodiversitätsforschung in Hamburg-Eppendorf. Das ist auf dem Gelände der Anscher Höhe. Wir gehören nicht zur Anscher Höhe. Wir haben das gemietet, das Gebäude, und zahlen das auch von unseren Forschungen. Wir sind also auch freier Träger der Jugendhilfe und wir sind ständig überlaufen, weil diese Probleme nicht selten sind, sondern eher die Regel. Ja, also wir kommen gar nicht hinterher mit Anfragen. Also das ist kein marginales Problem, sondern das ist ein sehr, sehr allgemeines Problem. Hier vielleicht mein Team nochmal. Wir sind auch eine sehr diverse Gruppe. Vielleicht erkennen Sie, dass Menschen mit Trisomie 21 dabei sind. Die Menschen im Autismus-Spektrum werden Sie nicht erkennen. Da sind Menschen mit Prosopagnosie dabei. Wissen Sie vielleicht gar nicht, was das ist. Das sind Menschen, die keine Gesichter erkennen. Da sind Menschen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen dabei und. Und auch ein Synästhetiker, wie ich schon gesagt habe. Wie erforschen wir so etwas? Wir erforschen das, zum Beispiel das Bilddenken in dem ersten Beispiel, mit Experimenten, na, indem wir versuchen, die Sprache auszuschalten. Und wir können sagen, unsere Gesellschaft ist eben so, dass Menschen ja sehr unterschiedlich denken. Das Problem ist, wenn man Menschen fragt, bist du sprachdenkend oder bilddenkend, niemand kann, während er sich denkt, so gut beobachten, weil das Denken geht in so kurzer Zeit, dass niemand das beantworten kann. Man kann das erst herausfinden durch solche Experimente. In dem Moment, wo ich spreche, ist das Gehirn mit Sprache beschäftigt und kann die Sprache nicht nutzen, um das Problem zu lösen. Ich kann mir nicht mehr sagen, ah, ich lege mal den gelben auf den grünen, der gehört dahin, zuerst nehme ich den blauen, dann lege ich den dorthin. Diese inneren Selbstgespräche, so denken sprachdenkende Menschen. Wir finden eine Häufung von Bilddenken bei Menschen im Autismus-Spektrum, bei Menschen mit ADHS, bei LRS, da finden wir Häufung. Und wir sehen, die Neurotypischen sind auch eher bilddenkend. Wir haben gar nicht so viel Sprachdenkende, aber unsere ganze Wissenschaft und Mathematik ist auf Sprache aufgebaut. Ich bringe gleich ein Beispiel. Und Menschen mit LRS liegen viel mehr in dem Bereich des Bilddenkens. Das gilt auch für Menschen im Autismus-Spektrum, kann ich Ihnen auch zeigen. Und für Menschen mit Trisomie 21 sogar noch stärker. Interessanterweise zeigt sich, das, da habe ich jetzt leider keine Grafik, dass Menschen mit Hochbegabung dann auch wieder eher im Bilddenkerischen liegen. Das ist auch faszinierend. Also ich will nur sagen, was das Problem ist. Die Bourbaki-Gruppe hat die Mathematik revolutioniert, nach Soubon in Paris. Und zwar haben die versucht, dass die Mathematik ohne Bilder auskommt. Und so ist die Mengenlehre entstanden. Also ja, und die Mengenlehre basiert nur auf Sprache. Man kann natürlich Bilder dazu bringen, aber das Wesentliche sind Axiome, Definitionen und Beweise. Also nur sprachliches Denken. Und der genialste Mathematiker oder einer der genialsten, Bernard Mandelbrot, ist deshalb von der Sorbonne gegangen, weil er ein Bilddenker ist in der Mathematik. Er hat das auch beschrieben und hat festgestellt, da wo alle nur in Sprache denken, damit kann er nichts anfangen. Er sieht die Lösung sofort, er braucht keinen Beweis. Er sieht das. Ja, und er hat übrigens das Apfelmännchen, kennt das jemand? Es ist die komplexeste Menge, die die Mathematik kennt. Also man könnte sagen, das menschliche Gehirn ist das komplizierteste physikalische Objekt, was wir kennen. Und die Mandelbrotmenge ist das komplizierteste mathematische Objekt, also die komplizierteste Menge, die je beschrieben wurde. Und das hat er geleistet. Das war über Sprachdenken überhaupt nicht zu leisten, nur über Bilddenken. Ja, und wir sehen also, dass das Bilddenken sowohl in den Förderschulen dominiert, als auch bei Menschen mit solchen Hochbegabungen. Und das gibt zu denken. Daran sieht man, dass die sozialen Erwartungen ganz stark auf Sprache ausgerichtet sind in Schulen und das Bilddenken zu kurz kommt. Dann hätten wir weniger Kinder in Förderschulen. Ja, wenn wir beides erlauben würden, wenn wir mehr Diversität zulassen würden. Daniel Tammet ist jemand, der unter Bedingungen von Autismus lebt und er hat Bücher darüber geschrieben, wie er das sieht. Und der sagt, dass er, wenn er die Zahl Pi auf viele Stellen aus dem Kopf ausrechnet, sieht er ganz klare Formen und Farben. Für ihn ist das sozusagen wie eine Landschaft, die er beschreibt. Ja, das ist ein bisschen verwandt mit der Synästhesie, über die ich am Anfang gesprochen habe. Nur meine Synästhesie ist nicht so leistungsfähig, dass ich das schaffen könnte. Leider nicht. Aber ich sehe die Zahl Pi schön bunt. Das kann ich zumindest sagen. Ja, ich glaube, das ist die Zukunft. Dass es nicht um Noten geht, sondern dass es in Zukunft um Selbsteinschätzung geht. Dass ich weiß, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Potenziale. Das hat auch die Hattie-Studie gezeigt. Das ist die größte Bildungsstudie, die je durchgeführt wurde. Da haben 200 Millionen Lernende dran teilgenommen. Die wurden untersucht und da hat man festgestellt, der Hauptfaktor für Bildungserfolg ist die Selbsteinschätzung. Wenn ich weiß, dass ich bilddenkend bin, wenn ich weiß, dass ich musterdenkend bin, wenn ich weiß, dass ich sprachdenkend bin, und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus den Neurodiversitätskriterien, dann ist mein Bildungserfolg viel wahrscheinlicher, als wenn ich denke, dass ich ein Sprachdenker bin und aber in Wirklichkeit in Mustern oder Bildern denke. Dann wird mein Bildungserfolg schlechter sein. Ja, und deshalb werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr so auf Intelligenz in Zukunft in Bildung gehen, sondern auf Selbsteinschätzung, weil die Intelligenz stellt sich auf verschiedene Weise ein. Es gibt keinen einzelnen Weg, wie man dachte, einen Lehrplan zur Intelligenz für alle, sondern wir brauchen viele Lernwege, um die Potenziale für Intelligenz bei möglichst vielen Menschen zu wecken. Ja, das wäre aber ein ganz anderes Bildungssystem, von dem wir leider noch entfernt sind. Aber irgendwann muss man anfangen. Ja, und ich glaube, zumindest sind die wissenschaftlichen Fakten dafür erdrückend. Man muss sehen, unser zentrales Nervensystem ist so groß wie anderthalb Stück Butter etwa. Und da drin befinden sich 86 Milliarden Nervenzellen. Das sind die jüngsten Zählungen. Ja, es ist natürlich schwer, das zu zählen. Und jede einzelne Nervenzelle ist so kompliziert wie eine Stadt und hat zwischen 1000 und 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Das muss man sich mal klar machen. Das ist also, jede Nervenzelle hat im Durchschnitt 5.500 Verbindungen. Ja. Und wenn ich diese Verbindung jetzt nochmal 86 Milliarden rechne, dann komme ich auf 473 Billionen Verbindung im Gehirn. Also wenn man ein Kubikmillimeter Gehirn sich anschaut, findet man darin so viele Verbindungen, wie unsere Milchstraße Sterne hat in etwa. Das muss man sich klar machen. Deshalb sind all diese Kombinationen denkbar. Und wir finden sie auch. Ja, also wir finden Menschen, die in gewissen Aufgaben eher sprachlich erfolgreich sind, in anderen wieder eher bildlich. Das ist wahrscheinlich das Häufigste. Diese extremen Formen sind eher seltener. Wir haben die Mischformen sind der Normalfall. Das würde ich auch gleich gern mal ein bisschen veranschaulichen, warum das so sein muss. Fest steht, dass bei ADHS und Autismus-Spektrum werde ich auch noch erklären, wenn ich schaffe, muss mich beeilen, dann könnten wir auch noch mal die Aufmerksamkeitssysteme nehmen. Wir verfügen über verschiedene Aufmerksamkeitssysteme und Aufmerksamkeitsnetzwerke im Gehirn. Und es kann sein, dass das eine Aufmerksamkeitsnetzwerk sich tatsächlich die Eigenschaften von ADHS hat und das andere Netzwerk im Autismus-Spektrum liegt und das dritte Aufmerksamkeitsnetzwerk sogar neurotypisch sein könnte. Oder, also das sind alle Kombinationen denkbar und wir finden sie auch alle. Wenn wir wissen, dass es sie geben muss, dann weiß man, wonach man sucht und siehe da, wir finden sie auch. Wir haben auch Unterrichtsmaterialien entwickelt, zum Beispiel für Menschen mit Trisomie 21. Das ist so ein Matilda-System, da haben wir auch auf der Didakta mitgewonnen. Aber ich glaube, das ist sicherlich auch ein Weg, dass man solche Materialien entwickelt, die helfen. Aber entscheidend ist der Dialog mit den Lernenden. Das heißt also zuerst mal rauszufinden, was den Lernenden hilft. Die wissen es selber nicht. Wenn ich Schülerinnen frage, wie willst du das lernen, können die Schülerinnen, dann würden die sagen, na ganz normal. Und erst im Dialog, indem man ausprobiert, kann man überhaupt diesen Lernweg finden. Na, das zeigt auch die HETI-Studie, Feedback ist entscheidend. Das heißt also, die LehrerInnen müssen lernen, die Welt möglichst mit den Augen ihrer SchülerInnen zu sehen. Ja, und das zu erlernen, ist Arbeit. Das gelingt uns in manchen Fällen schon. Und dann stellen wir fest, dann klappt das mit der Bildung. Weil eine BilddenkerIn und eine andere BilddenkerIn können sich sehr unterscheiden. Das haben wir gerade bei Synästhesie so ein bisschen illustriert. Ne? Man kann also die fünf weiß sehen, man kann sie blau sehen. Ich kenne Menschen, die sehen sie rot, andere. Und genauso ist das auch mit dem Bilddenken. Anderen sagen, dieses Bild hilft mir und dieses Bild, was sie mir gerade anbieten, bringt mich völlig durcheinander. Ja? Das heißt also, wir müssen eher mit den Erfahrungen der Lernenden arbeiten. Das ist natürlich Forschungsarbeit. Und ich weiß, ich sage das in einer Zeit von LehrerInnenmangel. Uns holen sie die Studierenden aus den Seminaren raus, weil überall LehrerInnen fehlen. Das ist sehr utopisch, was ich sage, aber ich finde, das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Wir müssen sagen, wie es richtig wäre. Und im nächsten Schritt müssen wir gucken, wie können wir uns dem annähern, möglichst annähern. Ja, und eine Annäherung besteht darin, dass man viel mehr Selbsterfahrung mit Lernen durchführt. Dass wir viel mehr zuhören, wo SchülerInnen sagen, wie es ihnen mit Lernstoff geht. Ja, was ihnen gefällt, wo sie begeistert sind, wo sie Aha-Effekte haben, wo sie Erleuchtung empfinden und wo sie ganz einfach nur ja, Nebel empfinden. Wie die Studentin mit der Aphantasia, als ich gesagt habe, wir stellen uns einen klaren See im Gebirge vor. Und die sagt, kann ich nicht. Ja, das ist wichtig zu wissen. Weil dann kann ich darüber nichts veranschaulichen. Ich kann darüber nichts klar machen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, und wir merken, das führt zu einer unglaublichen Aufwertung von Pädagogik. Und aber auch zu einer unglaublichen Vielfalt. Aber nicht alle Menschen im Autismus sind bilddenkend. Wir haben viele Menschen im Autismus-Spektrum, die extrem sprachdenkend sind. Ja, das muss man auch immer mitdenken. Auch da haben wir eine Riesenvielfalt. Ein Syndrom wie Autismus, ADHS ist sozusagen nur ein Aspekt der Vielfalt, die ein einzelner Mensch darstellt. Und warum ist das so? Wir gehen oft von dieser Normalverteilung aus und die Mehrheit der Menschen liegt immer in diesem Bereich. Das wären zum Beispiel die IQ-Werte, die Menschen haben. Wir haben ganz wenig Menschen mit einem IQ von 145, kann man gar nicht seriös messen übrigens, 145. Also ich führe solche Intelligenztests oft durch und die schwanken. Also über 130 kann man noch gut messen. Aber ab 140, sehen Sie, hat man gar keine gute Bezugsgruppe mehr. Genauso wie bei extrem niedrigem IQ. Und die meisten Menschen liegen hier in diesem Bereich. Vielen ist gar nicht klar, dass Intelligenztests eher was mit Wohlverhalten zu tun haben. Wenn ich Ihnen die Frage stelle, wie setzt man die Zahlenfolge, ich sage Ihnen mal eine Zahlenfolge, 2, 4, 6 und Sie sollen mir sagen, welche Zahl danach kommt. Rufen Sie mal dazwischen. Gut, alle, die 8 gerufen haben, kriegen einen Punkt im Intelligenztest. Was wäre mit jemandem, der 10 gerufen hätte? Kriegt keinen Punkt. Nee, kriegt 0 Punkte. So ist es tatsächlich. Aber was könnte sich die Person überlegt haben? Die könnte sich überlegt haben, 2 plus 4 ergibt 6. Also es ist 2, 6. Also muss ich 6 plus 4 rechnen und erhalte 10. War die Person dümmer? Aber die kriegt keinen Punkt. Die andere Person kriegt einen Punkt. Das heißt also, was wäre eine Person, die sagt, minus 1,7? Kriegt auch keinen Punkt. Aber ich kann beweisen mit Lagrange-Interpolation, dass es eine Formel gibt, die die Zahlen 2, 4, 6 mit minus 1,7 verbindet. Was ist, wenn die Person diese Formel gefunden hat? Dann wäre die sogar wahnsinnig intelligent. Das heißt also, Intelligenztests messen möglicherweise gar nicht die Intelligenz, sondern unsere Fähigkeit zu erraten, was man von uns hören will. Ja, das heißt, die, die 8 gesagt haben, haben gewusst, die wollen von mir 8 hören. Ja, und das ist die Intelligenz, das ist aber soziale Intelligenz. Das ist keine mathematische Intelligenz. Ja? Und deshalb ist das mit den IQs sehr fragwürdig. Ich hatte ja gesagt, dass Körpergrößen von 1000 Genen gesteuert werden. Wenn wir uns jetzt hier alle in der Reihe aufstellen würden, würden wir feststellen, dass die meisten von uns im mittleren Bereich liegen. Wenige Personen sind riesig und wenige Personen sind sehr zierlich. Die meisten liegen im Zwischenbereich. Ja? So, und jetzt kann man mal fragen, warum sind die meisten Menschen im Normalbereich? Also das wären zum Beispiel Körpergröße in einer Normalverteilungskurve. Also die meisten Menschen, wenn man große Zahlen hat, liegen so bei 1,80. Und jetzt gucken wir uns mal an, warum. Ich habe Ihnen mal zwei Männchen gebaut, die man zusammensetzen kann. Das eine ist 8 cm hoch und das andere 4 cm, wie Sie sehen. Ja? Die bestehen aus Teilen, die man auseinandernehmen kann. Also man kann, so die Arme spielen übrigens keine Rolle, weil man misst ja die Körpergröße nicht mit ausgestreckten oder nach oben gestreckten Armen. So, und jetzt kann ich die Köpfe austauschen, die Beine austauschen. Und was erhalte ich? Ich erhalte zwei Durchschnittsmännchen. Die sind beide 6 cm hoch. Die liegen im Mittelbereich. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, wie viele wir uns bauen können. Und wir werden feststellen, wenn ich alle Teile austausche, sind die meisten Möglichkeiten, so ein Männchen zu bauen, liegen bei 6 cm. Wir haben nur eine Möglichkeit, ein 8 cm großes Männchen zu bauen und eine Möglichkeit, ein 4 cm großes Männchen. Leuchtet Ihnen das ein? Jetzt kommt aber der Witz, die normalen, die in der Mitte, sind alle verschieden. Wir haben kleinköpfige, großköpfige, langrümpfige, kurzrümpfige, langbeinige, kurzbeinige. Das heißt also, die Gruppe der Normalen ist heterogen. Das ist vielen nicht klar, oder? Viele denken, wir reden immer von homogenen Gruppen, die existieren nicht. Das ist eine Illusion. Aus der Sicht der Diversität sind wir alle verschieden. Vielleicht kennen Sie dieses Spiel, wer baut den größten Clown? Da muss man würfeln, hat verschiedene Körpergrößen und erhält dann so verschiedene Figuren. Wir haben also sechs Größen und 8 Teile. Und wenn ich mal ausrechne, wie viele Kombinationen es gibt, dann komme ich auf 41 Größen, aber auf 1.679.616 verschiedene Clowns, die ich bauen kann. Was in so einem Kinderspiel drinsteckt. Ne? Und wenn ich die nach der Körpergröße sortiere, stelle ich fest, es gibt ganz viele normale. Die sehen aber alle anders aus. Ja? Das heißt, ich habe über 120.000 oder ja, über 130.000 mittelgroße Clowns, aber nur einen einzigen Clown, der 48 Einheiten groß ist, also 8 mal 6, und nur einen, der 8 mal 1 groß ist. Ja, in Wirklichkeit versteckt sich hinter der Normalverteilung einfach nur Diversität. Ja, es gibt keine Gruppe von Gleichen. Und jetzt kommt noch die Pointe. Wir können jetzt mal gucken, indem wir mal messen, wie unterschiedlich sind denn Normale. Also indem wir berechnen, das in der Informatik nennt man das, hat man so einen Wert, wo man die Gleichheit von Strings berechnet. Und wir können das als String auffassen und können sagen, wie viele Gemeinsamkeiten haben die? Und wir stellen fest, der Kopf ist ungleich, Oberkörper ist ungleich, Unterkörper ist ungleich und Beine sind ungleich. Das heißt, sie sind beide normal groß, aber sind verschieden. Und jetzt vergleichen wir eine normale Figur und stellen fest, Kopf ist ungleich, Beine sind ungleich, aber Ober- und Unterkörper sind gleich. Das heißt also, Menschen, die im Extremfeld liegen, können sich mehr ähneln mit denen, die als normal gelten, als die Normalen untereinander. Verstehen Sie, das steckt in der Normalverteilung drin. Das heißt also, Sie können mit einer Person im Autismus-Spektrum ähnlicher sein als mit einer Person, die als genauso neurotypisch gilt wie Sie. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, das ist da steckt ein mathematischer Beweis dahinter. Ich habe das nur mal veranschaulicht. Das ist tatsächlich so. Das heißt, unsere Idee von homogenen Menschengruppen ist generell falsch. Deshalb auch die Forderung von der Behindertenrechtsbewegung, Pablo Pineda, ein Mann mit Trisomie 21, der war schon vor seiner Geburt geistig behindert, hat aber ein Pädagogikstudium abgeschlossen und ein Psychologiestudium, ist auch noch ein Filmstar, hat bei uns im ESA 1-Gebäude eine Rede über Sozialdarwinismus gehalten, vor einem sehr vollen Hörsaal. Also wir sehen, die Forderung, Normale und Anormale in zwei Gruppen zu stecken, ist grundsätzlich falsch. In Hamburg lehnt Jungen mit Down-Syndrom ab. Pablo Pineda redet über Sozialdarwinismus mit demselben Syndrom vorm vollen Hörsaal und die sehen nicht gelangweilt aus, oder? Nur, dass man sich klar macht, dass diese Forderungen auf einer wissenschaftlichen Basis beruhen. Das heißt, unsere Idee, Menschengruppen voneinander zu trennen, also Ideen, dazu zähle ich Ideen von Sexismus, Rassismus, Ideen auch von Ableismus und so weiter. Man könnte sagen, schön, wenn es das nicht gäbe, aber wir können auch mathematisch zeigen, dass es das nicht gibt. Sie kennen die Untersuchung zu ethnischen Unterschieden, dass es keine Rassen gibt, dass man festgestellt hat, dass die Durchschnittswerte in verschiedenen Ethnien weniger voneinander abweichen als die Streubreite innerhalb der Ethnien. Das ist ein mathematischer Beweis, dass es keine menschlichen Rassen gibt. Ja, nur mal so als Beispiel. Und so können wir das auch in den anderen Bereichen zeigen. Das ist nicht nur, dass man sich wünscht, dass es das nicht gibt, diese Unterscheidung, sondern wir können zeigen, dass sie wirklich auf einer Illusion beruhen. Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Zu den Aufmerksamkeitssystemen. Ganz zentral bei Neurodiversität ist nach unserer Erfahrung die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit wird durch verschiedene Systeme im Gehirn gesteuert. Ein System ist die Formatio Reticularis, das ist aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Das mache ich jetzt mit Ihnen nicht, bei meinen Studierenden mache ich das immer so, indem ich die flache Hand nehme und voll auf den Tisch haue. Können Sie sich vorstellen, wie es knallt? Ja, was passiert dann? Die sind alle hellwach. Ja, man aktiviert durch überraschende Dinge dieses System. Ja, dieses System ist sozusagen unser Aufwachsystem. Und man könnte sagen, nur wenn dieses Aufwachsystem eine mittlere Erregung hat, können wir unsere Maximalleistung abrufen. Und jetzt zeigen unsere Untersuchungen, Menschen mit ADHS liegen eher hier. Wenn ich aber auf den Tisch knalle, dann kann es passieren, dass sie plötzlich hellwach sind und viel besser reagieren können als andere, weil ihr Aufmerksamkeitssystem eher auf Sensation Seeking eingestellt ist. Die brauchen etwas, um wach zu werden. Ja, das sind die, die zappeln nicht, weil sie nervös sind, sondern die zappeln, weil sie müde werden. Ja, das sind die Studierenden bei mir im Hörsaal, die, wenn die Vorlesung langweilig wird, als Erste anfangen, in der Tasche zu kramen, aufzustehen, der Bank zu klappen, dann weiß ich, jetzt muss ich irgendwas ändern. Weil jetzt sind die unruhig, demnächst ist der Rest unruhig. Ne? Das ist also, sind Menschen, die sind ein wunderbares Alarmsystem. Es gibt aber Menschen im Autismus-Spektrum, die liegen oft hier. Ja, die brauchen ein Stimming-Verhalten, um ihre Maximalleistung zu bekommen. Die brauchen viel mehr Bestätigung und Beruhigung. Ja? Ja, und das ist genau der umgekehrte Weg. Ja, und deshalb kann man sagen, da wir noch andere Aufmerksamkeitssysteme haben, kann es sein, dass jemand hier liegt, aber im anderen Aufmerksamkeitssystem wie bei Autismus liegt. Ich zeige es gleich, warum das möglich ist. Also hier kann man erst mal sagen, das ist so eine Dimension, das ist die Erregbarkeit. Wann erreiche ich meine Maximalleistung? Es gibt Menschen, die erreichen die erst, wenn es richtig gefährlich wird. Ja, ich denke an Leute, die jetzt in die Ukraine fahren und in Städten Tiere retten zum Beispiel. Die beschreiben dann oft, dass sie unter Noradrenalin stehen, aber sich plötzlich richtig gut fühlen in dem Moment. Die wissen um die Angst, um die Gefahr, aber die sagen, hier fühle ich mich richtig gut. Ja, andere Menschen sagen, schon die Anwesenheit von anderen Personen im Seminar regt mich so auf, dass ich hier liege und meine Maximalleistung gar nicht erreiche. Ja, ich habe Studierende, die sagen, die sitzen in einer Klausur und hören, wie die anderen über ihre Blätter kratzen. Ja, und das regt sie so auf, dass sie den Punkt der Maximalleistung gar nicht erreichen können in dem Moment. Ja, wenn die dann Sonderbedingungen bekommen, ist das nur fair, weil sie sonst ihre Maximalleistung nicht erreichen. Das ist das eine System. Wie messen wir das? Wir messen das mit Neurofeedback. Wir nehmen das EEG ab, schließen die an ein EEG-Gerät an und mit Gedanken kann man Gegenstände auf dem Bildschirm bewegen. Ja, so, und jetzt ist interessant, welche Hirnströme die Leute nutzen. Menschen im ADHS bewegen besser mit innerer Aufregung und Menschen im Autismus-Spektrum eher mit innerer Entspannung. Dadurch kann man das objektivieren. Das andere Aufmerksamkeitssystem, das ist das orientierende Aufmerksamkeitssystem, das ist sehr schmal. Sie kennen vielleicht den Film mit den Personen, die sich einen Ball zuwerfen. Ja, man soll zählen, wie oft die mit heller Kleidung sich einen Ball zuwerfen. Die meisten Studierenden zählen richtig, kommen auf 11 oder 15, je nachdem, welchen Film man nutzt. Und dann fragt man sie, habt ihr den Gorilla bemerkt, der da durchgelaufen ist, und die Hälfte nicht. Ja, weil der Aufmerksamkeitsumfang von uns sehr klein ist. Wir können nur 4 Dinge innerhalb von 250 Millisekunden erfassen. Das ist sehr, sehr wenig. Wir haben aber gemessen, es gibt Menschen im Autismus-Spektrum, die können 7 erfassen. Ich hatte sogar ein Mädchen, was 37 geschafft hat. Ja, es war sehr schwer, dem Mädchen Mathematik beizubringen. Also wenn man ihr Addition, Subtraktion erklärt hat, hat die gesagt, tja, wozu braucht man das? Das sieht man doch. Wieso muss man da rechnen? Ja, die hat das überhaupt nicht eingesehen. Also das macht einen großen Unterschied. Und diese Menschen haben natürlich schnell eine Reizüberflutung, weil wir filtern immer auf 4 Eindrücke innerhalb einer Viertelsekunde. Und Menschen im Autismus-Spektrum werden von viel mehr Reizen bestürmt in dieser kurzen Zeit. Also viele liegen bei 7, die liegen nicht bei 37, die liegen vielleicht bei 6 Einheiten oder 7 Einheiten. Das macht aber einen riesen Unterschied schon. Das heißt, dass die hören dann auch die Nebengeräusche in der Neonröhre, die hören das Kratzen auf dem Papier von irgendjemand anders. Die kriegen also viel mehr mit. Und was wir eben können, wir können durch Messungen zeigen, dass das keine Erfindungen von den Leuten sind, sondern dass es tatsächlich so ist, dass sie tatsächlich einen erweiterten Aufmerksamkeitsumfang haben. Es gibt aber auch Menschen im Autismus-Spektrum mit einem verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang. Das gibt's auch. Wir haben hier auch wieder eine höhere Diversität bei Menschen im Autismus-Spektrum als bei Neurotypischen. Die Neurotypischen liegen alle bei 4. Übrigens Männer wie Frauen. Es gibt ja immer die Geschichte, dass Frauen im Multitasking besser sind. Unsere Forschung zeigt, Multitasking ist immer schlecht. Sowohl bei Männern als bei Frauen, aber es ist eine schöne Ausrede, um Frauen mit einer Doppelbelastung fertig werden zu lassen. Ne? Da kann man sagen, ihr könnt ja Multitasking. Nein, unsere Forschung zeigt, das ist nicht so. Das ist bei Männern wie Frauen gleich, bei neurotypischen, bei Menschen im Autismus-Spektrum ist es nicht unbedingt gleich. Also auch Menschen mit einem kleinen Aufmerksamkeitsumfang können durch Abstraktion große Mengen an Informationen verarbeiten. Sie brauchen nur den richtigen Unterricht dafür. Zum Beispiel auch unser Mathematerial für Menschen mit Trisomie 21, weil das hilft denen, weil wir ihren Aufmerksamkeitsumfang berücksichtigen. Wenn man sehr viel Detail sieht, ist die Chunkbildung schwierig. Abstraktion ist für Menschen im Autismus-Spektrum oft eine Herausforderung. Wir haben also Menschen, die bei ihnen Hund als Dalmatiner erklärt wurde, die würden nie auf die Idee kommen, ein Dackel ist ein Hund. Weil die haben jetzt ein klares Bild vom Hund im Kopf und wir müssen uns stark anstrengen, ihnen klarzumachen, was alles unter Hund fällt. Ja? Und das liegt daran, weil sie zu konkret sind. Viele Kinder im Autismus-Spektrum lernen nicht oder erst sehr spät sprechen, weil für die jedes Wort anders klingt. Ich kann nie ein Wort gleich aussprechen, das kann man messen. Also wenn ich sage Auto und Auto, dann sind da große Unterschiede zwischen. Aber die meisten bemerken die nicht. Also ich auch nicht. Ich bemerke auch keinen Unterschied. Aber Menschen im Autismus-Spektrum, für die können sich die beiden Worte echt verschieden anhören. Und dann können sie das Prinzip von Sprache nicht erlernen und brauchen sehr lange, um das Muster zu erkennen und fangen dann manchmal an, im Alter von 6 oder 7 Jahren sehr altkluge Sätze zu formulieren und haben vorher kein Wort gesprochen, weil sie so lange gebraucht haben, das Muster sich zu erarbeiten. Ja, das liegt dann auch an dem großen Aufmerksamkeitsumfang, weil sie einfach zu viel mitbekommen und dadurch erkennen sie keine Gleichheit. Und wenn ich keine Gleichheit erkenne, erkenne ich kein Muster, kann ich keine Chance bilden, kann ich nicht abstrahieren. Ja, die sind also nicht intellektuell zurück, weil sie nicht sprechen, sondern die haben Aufmerksamkeitsbesonderheiten, Punkt. Und wenn die berücksichtigt werden, dann haben wir immer ganz große Erfolge. Ja, dann stellen wir fest, dass die sogar in manchen Bereichen uns erstaunlich überlegen sind. Also in Kalifornien haben wir erlebt, dass man das knallhart ausnutzt. Also wir waren in Mountain View, da war Google noch eine Garage, da war die Suchmaschine noch Yahoo. Mit Terry Winograd uns dort getroffen und die haben angefangen und haben entdeckt, dass Menschen im Autismus-Spektrum im Debugging ganz unschlagbar sind. Die finden Fehler in Programmcodes viel besser als neurotypische. Ja, das ist natürlich auch eine Form der Ausbeutung. Da gibt es ja auch die falsche Vorstellung, alle Menschen im Autismus-Spektrum wollen Informatik studieren. Nein, wollen sie nicht. Wir haben aber trotzdem wegen SAP, weil die Leute suchen, mit der Informatik in Hamburg versucht, sowas aufzubauen für Menschen im Autismus-Spektrum, weil es natürlich ein großer wirtschaftlicher Faktor wäre, wenn wir Menschen gewinnen würden dafür. Aber wir sind eine Massenuni und die meisten ziehen sich zurück, weil das Studium ist ihnen zu anstrengend, ne? Und da habe ich einen riesen Shitstorm bekommen von vielen Menschen im Autismus-Spektrum, die gesagt haben, wir wollen nicht Informatik studieren, wir wollen Erziehungswissenschaft studieren, wir wollen Biologie studieren, wir wollen Geografie studieren, Geschichte studieren. Also ich will nur sagen, das ist auch wieder eine falsche Vorstellung, dass alle Menschen nur, weil sie für Debugging gut ausbeutbar sind, sage ich jetzt mal, heißt das nicht, dass sie das auch alle wollen. Ne? Und sie können auch tolle Leistungen in Geschichte, in Geografie. Da sind solche Leistungen auch genauso wertvoll. Ja? Ich kenne eine junge Frau, die arbeitet in der Auswertung von Rohrsystemen. Die macht keine Fehler. Die spart wirklich unglaublich viel Geld, weil sie Fehler erkennt in diesen Systemen, die neurotypische übersehen würden. Ja? Also ich will auch sagen, das ist ein richtiger, auch wirtschaftlicher Faktor, den wir hier verschenken. Obwohl das Wirtschaftliche, finde ich, nicht das erste Argument sein sollte. Aber man sollte es auch mal nennen. Es ist tatsächlich so, dass wir da Möglichkeiten verschwenden. Das gilt auch für Menschen mit ADHS, das gilt für Menschen mit Tourette-Syndrom, das gilt also für all die Bereiche, die also sicherlich in einigen Bereichen Defizite aufweisen, aber in anderen Bereichen Potenziale haben, die Neurotypische nie erreichen können. Ja. Und das ist zu wenig im Bewusstsein. Es gibt noch ein drittes Aufmerksamkeitssystem, das Exekutive. Das wird oft unterschätzt. Da zeige ich Ihnen vielleicht mal einen kleinen Film, dass Sie auch so einen Eindruck von der Forschung bekommen. Also Sie sehen Kinder normalerweise, lernen Kinder sehr spät, sich im Spiegel zu erkennen. Und zwar im Alter von circa 2 Jahren. Dieses Kind erkennt sich selbst im Spiegel, dieses jüngere Kind erkennt sich nicht. Das testet man mit diesem Rouge-Test. Man macht ihnen einen Fleck ins Gesicht und guckt, ob sie den, wenn sie sich im Spiegel sehen, wegwischen. Dieses Kind ist noch zu klein. Interessanterweise erkennt es diesen Fleck aber bei seinem Vater. Ja, man muss die Kinder ein bisschen ablenken, dass sie nicht das haptische Gefühl dann haben dafür. Dann sehen sie sich im Spiegel und der Vater hat auch eine rote Nase. Den bemerkt es, aber bei sich selber noch nicht. Weil Kinder im Alter von 2 Jahren sich im Spiegel noch nicht selber erkennen. Ja? Sie haben auch noch keine Idee von sich. Ja, ich muss mal anhalten. Und jetzt kommt ein Versuch mit einem Kind, was sich selber im Spiegel noch nicht erkennt. Das ist Felix Warnecken vom Anthropologischen Institut in Leipzig und Max-Planck-Institut in Leipzig. Und der ist völlig fremd. Der 1,5-jährige Junge erkennt sich noch nicht selber im Spiegel. Der ist da mit seiner Mutter, die guckt gelangweilt. Das gehört zum Experiment. Also die ist nicht so, sondern die muss so gucken. Die wird dazu aufgefordert, so ganz desinteressiert zu sein. Und dann verhalten sich 1,5-jährige Kinder, die sich noch nicht im Spiegel erkennen, in der Regel so. Sie sehen, hat das Kind erkannt, dass diese Person Hilfe braucht. Und die Kinder helfen, weil ihr Bewusstsein bei anderen ist. Jetzt sehen Sie, dass ich das Gleiche mit dem Kind mit Trisomie 21 ausprobiere und haben festgestellt, die zeigen alle dieses Verhalten. Es sind Kinder, die sich nicht im Spiegel erkennen, es sind Kinder, die oft nicht sprechen, aber diese exekutive Aufmerksamkeit ist bei ihnen vorhanden. Ja, sie sehen sozusagen, also sie genießen es, also sie können sogar ihr Lieblingsspiel liegen lassen, um zu helfen. Das ist das exekutive Aufmerksamkeitssystem, was ganz stark angeborenerweise auf andere Personen gerichtet ist, mit denen wir auf die Welt kommen. Und das spricht man Menschen im Autismus-Spektrum zum Beispiel oft ab. Menschen mit Trisomie 21 spricht man es auch ab. Wir haben gezeigt, es ist vorhanden. Ja? Ähnliche Experimente sind auch von Felix Warnecken hier entwickelt. Man lässt Dinge runterfallen und Kinder helfen spontan. Das ist ein angeborenes, also das betrifft auch nur Menschen. Also unsere nächsten Verwandten, Schimpansen, zeigen dieses Verhalten nicht. Obwohl wir zu 98% dieselben Gene haben. Und man sieht, die helfen spontan. Ja? Also ein Kind hilft einer völlig fremden Person, weil die Aufmerksamkeit ganz stark auf andere Menschen gerichtet ist. Und hier sehen wir ein Mädchen im Autismus-Spektrum und scheinbar klappt das nicht. Ja, hier ist was runtergefallen und Sie sehen, sie gibt dieses Spielzeug nicht meiner Mitarbeiterin. Aber jetzt passen Sie mal auf, was passiert. Sie packt das in ihre Tasche. Ja, das heißt, für sie ist diese Person, hat zu viel Information. Sie hat einen zu großen Aufmerksamkeitsumfang und sie empfängt einfach zu viel Information. Und sie löst das Problem konstruktiv, indem sie das, was sie der Person reichen will, in die Tasche legt. Ne? Und daran sieht man diese zutiefst menschlichen Eigenschaften, die uns Menschen ausmachen, verglichen mit anderen Spezies, finden wir sowohl bei Menschen im Autismus-Spektrum, bei Menschen mit ADHS, bei Menschen mit Trisomie 21, also im gesamten Neurodiversitätsspektrum. Und ich finde, das ist sehr ermutigend zu sagen. Es geht nicht darum, dass Menschen im Autismus-Spektrum sich isolieren wollen, sondern sie ziehen sich nur zurück, wenn ihre Aufmerksamkeit überfordert wird. Ja, sie schützen sich vor Stress, aber wir stellen fest, sie haben genauso ein Interesse an anderen Menschen, an Sozialbeziehungen, an Freundschaften wie alle anderen Menschen auch. Das kann man voraussetzen. Also unsere Forschung zeigt das. Ja, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auf diese Menschen auch zugehen. Ja, vielleicht erinnern Sie sich noch im Lockdown, wie das einen fertig machen kann, wenn man ohne Sozialkontakte ist. Also das würde ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben. Also Inklusion bedeutet nicht, dass alle Menschen immer überall dabei sein müssen. Manchmal können Situationen so stressig sein, dass es besser ist, sich zurückzuziehen. Aber wir wollten zeigen, dass wir immer Brücken bauen sollten für Menschen im Spektrum der Neurodiversität, dass sie möglichst an allem Sozialen teilnehmen können und partizipieren können. Und das ist letztlich unsere große Aufgabe. Ja, und wenn ich Ihnen das mit auf den Weg geben könnte, dann hätte es sich schon gelohnt, dass wir uns heute Abend getroffen haben. Aber ich bedanke mich nochmal für Ihr Interesse und dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass Ihre drei Aufmerksamkeitssysteme so hervorragend funktionieren, dass Sie die ganze Zeit Aufmerksamkeit zugehört haben. Herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank.
Das war der Psychologe und Erziehungswissenschaftler André Frank Zimpel über Neurodiversität und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Er hat seinen Vortrag am 3. April 2023 gehalten im Dialoghaus Hamburg im Rahmen der Vorlesung für alle der Universität.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.